herzlich willkommen zum Podcast Gedankensplitter, dem Podcast rund um IT und allgemeine digitale Themen. Mein Name ist Nico Schunter und ich freue mich auf die nächsten paar Minuten zusammen mit euch. Lasst uns einfach mal direkt beginnen. Herzlich willkommen zur 10. Folge von Gedankensplitter, eine Jubiläumsfolge. Yeah! Und wie es für eine Jubiläumsfolge sich auch gehört, habe ich natürlich was Besonderes für euch vorbereitet. Einerseits haben wir heute einen Schwerpunkt mit einem Gast, dem Matthias Hellwig, rund um den Bereich Backup. Und andererseits haben wir ganz interessante, spannende Themen mit am Start. So unter anderem den Punkt, wie Kubernetes die Datenschutzgeschichten letzten Endes dann auch beeinflusst, wie man sich dann auch ein bisschen besser und verständlicher ausdrücken kann. Und viele weitere Themen auch. Ich versuche jetzt regelmäßig spätestens am Samstag die Episode von Gedankensplitter rauszubekommen. Und ich hoffe, ihr habt wie üblich Spaß mit der Episode. Und ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende und einen guten Start in die Woche, falls ihr das erst in der Folgewoche hört.
Und was gibt es Neues, Nico?
Die erste kurze News ist so ein bisschen in eigener Sache und auch relativ schnell erzählt. Alexa hat jetzt auch die Möglichkeit, Apple Podcasts abzuspielen. Ihr könnt direkt auch einen Skill installieren. Ihr könnt euch auch entscheiden, ob ihr bei dem Skill die Verbindung zu eurem Apple-Konto dann entsprechend herstellt. Dann merkt sich Alexa auch, wo ihr in welchem Podcast entsprechend dann auch gewesen seid. Und vielleicht ist es ja eine schöne Möglichkeit für euch, auch auf anderen Wegen Gedankensplitter oder eure anderen favorisierten Podcasts zu hören. Ich bin bei der FAZ über einen sehr interessanten Blogbeitrag gestoßen, und zwar von Leon Igel. Da ging es um das Thema Forschung in drei Sätzen. Und zwar um die allgemeine Fragestellung, ob man Verständlichkeit lernen könnte. Und das ist nicht nur, ich sag mal, für die Forschung oder für die Wissenschaftler, die sich verständlich ausdrücken wollen, ein sehr wichtiges Thema, sondern auch für uns in der Informationstechnologie. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten von der Informationstechnologie zu der allgemeinen Wissenschaft dann auch. Beispielsweise die Wissenschaft und die Informationstechnologie teilen einen gewissen Hang zur Komplexität von Sachverhalten oder auch für die Darstellbarkeit und Verständlichkeit von Sachverhalten im Bereich des Allgemeinwissens eigentlich. Und der andere Punkt, was gemeinschaftlich ist, ist natürlich dann Part der Sprache. Sowohl in der Wissenschaft wie auch in der Informationstechnologie ist die primäre Sprache Englisch. Und da gibt es sehr, sehr viele Begriffe, die sich auch so nicht direkt in das Deutsche hinein dann auch übersetzen lassen. Und da gibt es eine ganz interessante Sichtweise des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation und wie man eigentlich Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation nach außen hin verständlicher machen kann. Und da hat das Institut 12 Stilregeln aufgestellt. Und bei diesen 12 Stilregeln geht es um 4 grundsätzliche Pfeiler, nämlich einfach zu kommunizieren, kurz einen Sachverhalt darzustellen, die entsprechenden Sachverhalte lebendig auch rüberzubringen und das Ganze strukturiert entsprechend zu machen. Schaut mal in den Blogbeitrag rein. Ich habe den wie üblich bei euch in dem Podcast-Player eurer Wahl in den Shownotes der Episode auch verlinkt. Es ist ein sehr, sehr interessanter Beitrag, der uns auch allen helfen kann, unsere Präsentation einfacher und verständlicher dann auch darzustellen. Ganz spannend fand ich auch, man sollte darüber nachdenken, wie man seinen wissenschaftlichen Sachverhalt in 3 Sätzen einfach und verständlich rüberbringen kann. Es hat so ein bisschen etwas mit dem sogenannten Elevator-Pitch auch gemeinsam, also sehr, sehr schnell sich selbst vorzustellen, ein Sachverhalt vorzustellen, sein Projekt vorzustellen, wenn man den berühmten Geschäftsführer dann im Elevator, also im Aufzug, dann entsprechend auch trifft. Schaut euch, wie gesagt, einfach mal den Artikel an. Ich glaube, er gibt sehr, sehr vieles, um seine eigenen Präsentationen auch besser aufzustellen. Wenn Unternehmen in die Cloud gehen, dann erhofft sich das Unternehmen in der Regel dann auch gewisse Effekte, wie beispielsweise Kostenersparnis, bessere Zusammenarbeit, bessere Dienste, weniger Auslastung der internen Administration, höhere Verfügbarkeit der Dienste. Gerade Letzteres muss nicht unbedingt in jedem Fall stimmen und es gibt durchaus einige Personen, zu denen zähle ich auch, die das wirklich auch ein bisschen skeptisch sehen, was die Diensteverfügbarkeit im Vergleich zu einem wirklich gut gepflegten eigenen Rechenzentrum entsprechend dann auch bedeutet und ob das wirklich auch tatsächlich mehr ist. Und genau für diese Person war eigentlich eine Meldung in dieser Woche, die Microsoft 365 und die Anmeldung am Azure AD, also diesem zentralen Verzeichnisdienst für die Anmeldeinformationen letzten Endes an den ganzen Cloud-Diensten von Microsoft, wo es Probleme damit gab, dann auch entsprechend Wasser auf die Mühlen. Was ist da passiert? Es war über mehrere Stunden lang nicht möglich, sich an Microsoft 365-Diensten anzumelden, eben weil das Azure AD nicht zur Verfügung stand. Ursache, warum das Ganze nicht ging, war, dass ein Patch, ein Update also des Azure ADs, wirklich tatsächlich nicht richtig funktioniert hat und der Patch aber sich nicht in einen der Partitionen, also es gibt, könnt euch das so vorstellen, das Azure AD ist ja nicht ein monolithischer Block, sondern das ist in mehreren Ringen, mehreren Partitionen unterteilt. Und Updates und Patches können dann erstmal in anderen Ringen außer dem produktiven Ring dann entsprechend auch durchgeführt werden. Und genau dieser Patch griff aber auf den produktiven Ring dann auch direkt zu und damit war es einfach nicht mehr möglich, sich an den Diensten anzumelden. Und das sieht man wieder, je größer die Dienste werden, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas dann mit den Diensten auch nicht funktioniert, einfach weil auch die Komplexität dann auch ansteigt. Wenn man eine schlechte Nachricht hat, dann hat man meistens auch mehrere schlechte Nachrichten als Unternehmen zumindest. Und genau das ist Microsoft auch passiert. Und zwar hat die Datenschutzkonferenz des Bundes und der Länder am 22. September mit einer knappen Mehrheit, aber mit einer Mehrheit beschlossen, dass aktuell kein dem Datenschutz konformer Einsatz von Microsoft 365 möglich ist. Das bedeutet, dass Unternehmen, die Microsoft 365 nutzen, letzten Endes nicht konform mit dem Datenschutz agieren. Und das Ganze hat ein bisschen damit zu tun, dass einige Geschichten nicht direkt rechtskonform geklärt ist. Also zum Beispiel geht es darum, dass Unternehmen, die halt die Cloud-Variante von den Office-Produkten wie Word, Excel, PowerPoint und so weiter dann auch nutzen, dass dann entsprechend die Datenkonformität nicht gegeben ist, weil halt gewisse Arten, wie die personenbezogenen Daten von Microsoft 365 verarbeitet werden und warum sie verarbeitet werden, nicht in den entsprechenden Service Terms oder beziehungsweise Service Vereinbarungen auch tatsächlich genannt und transparent dargelegt sind. Deswegen kann man auch die Applikation und die Dienste des Office 365, Microsoft 365, nicht wirklich einstufen im Sinne einer datenschutzrechtlichen Anforderungsanalyse und auch Risikostufenanalyse. Und das muss eigentlich ersichtlich sein, transparent, wie mit den Daten umgegangen wird. Und weiter geht's auch, dass es keine Rechtsgrundlage für gewisse Tätigkeiten gibt, was Microsoft 365 macht. Zum Beispiel die Sammeln von Telemetrie-Diagnosedaten unter anderem. Dafür gibt es gar keine Rechtsgrundlage, das Ganze zu tun. Und das ist für die Behörden halt deswegen sehr, sehr prekär und ein spannendes Thema, weil das natürlich auch auf die Daten von Beschäftigten und Bürgern dann entsprechend dann auch zugreift und die Ganzen auch nutzbar macht. Und das ist sicherlich auch ein richtiger Schlag ins Kontor von Office 365, schräger Microsoft 365 und sicherlich etwas, was viele Kunden in der nächsten Zeit auch perspektivisch beschäftigen wird.
Der Schwerpunkt.
Auf diesen Schwerpunkt freue ich mich besonders, nicht nur, weil es eine Jubiläumsfolge ist, sondern weil ich vor allem auch einen wirklich sehr, sehr alten Bekannten und guten Freund, den Matze, jetzt hier in diesem Schwerpunkt habe und wir werden ein bisschen über das Thema Backup quatschen, Datensicherungen und warum der Spruch kein Backup, kein Mitleid über die Jahrzehnte immer die Gültigkeit behalten hat. Und ich denke, die Beatles haben es sehr, sehr gut auf den Punkt eigentlich gebracht. Zwar ist das nicht der Sinn und Zweck von dem Lied Yesterday von den Beatles, aber gestern war vielleicht auch alles in Ordnung und heute muss man irgendwie schauen, dass man wieder klarkommt.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said.
Hallo und herzlich willkommen jetzt im Schwerpunkt von Gedankenspieler, der Episode 10. Und bevor ich euch jetzt hier wirklich meinen geschätzten und sicherlich auch ältesten Kumpel, den ich kenne, den Matthias, ein bisschen näher vorstelle, haben wir eine Sache zu tun, die ist wichtig, weil es ist die 10. Folge. Und die 10. Folge muss man natürlich entsprechend feiern. Also, Prost, Matthias.
Prost, Nico.
Jetzt kriege ich hier den Kronkorken nicht weg. Hier, guck mal, das ist natürlich hier wunderbar. Ja, aber es ist ja fast live, insofern machen wir das so. Cheers.
Prost.
So, und nachdem ihr mir jetzt ein paar Sekunden lang auch ein bisschen beim Biertrinken habt zuhören können, würde ich sagen, stürzen wir uns gleich direkt in medias res. Heute bei mir dabei ist der Matthias Hellwig, Matze, mein ältester Kumpel, auch aus IT-Zeiten. Ich glaube, wir kennen uns 2,5 Dekaden schon lang, schon damals im Kartoffelkrieg. Du gschält, ich schmisse. Anders kann man das, glaube ich, gar nicht formulieren. Und Matze ist so ein bisschen unser Silberrücken, wenn es in diesem Bereich von Datensicherung, Datenwiederherstellung, Datenmanagement geht. Und aber bevor ich jetzt irgendwie großartig anfange, was zu dir zu erzählen, Matze, so Datensicherung an sich, das ist ja etwas, das haben wir damals schon vor 25 Jahren doch schon gemacht, oder?
Das stimmt schon. Es war damals auch lustigerweise gar nicht so unterschiedlich im Vergleich zu heute. Also wir kennen alle noch so das gute alte Backup-Exec, das damals noch von Seagate war. Da erzähle ich auch heute bei den Kundenterminen immer noch gerne von. Stichwort kurze Hose, Holzgewehr und so. Aber viele Dinge waren damals auch gar nicht so anders, als sie heute sind. Aber glaube ich, da kommen wir gleich noch ein bisschen im Detail drauf.
Ja. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil als ich mit Datensicherung angefangen habe, ich bin ja ein bisschen so später zur IT gekommen, so ich glaube ein Jahr oder zwei Jahre später als du, und habe das mal so ein bisschen von der Pike auf noch damals mit Dell-Servern gelernt. Und das, was ich dann damals erfahren habe, waren eigentlich immer so typische einzeln beim Kunden stehende Systeme. Da war meistens damals, glaube ich, Novell NetWare als Betriebssystem drauf. Und dann halt beispielsweise das von dir beschriebene Backup-Exec oder was gab es damals? Shine ArcServe war auch ein relativ bekanntes Produkt für die Datensicherung. Mhm. Aber in den Servern war dann auch immer so ein schönes Bandlaufwerk eingebaut und da sind dann die Daten dann drauf gesichert worden. Wenn du Glück hast, hat es funktioniert. Und wenn du ganz viel Glück hast, ging die Wiederherstellung auch relativ schnell. Aber jetzt in großen Maßstäben, sage ich mal, Datensicherung, du hast gesagt, die hat sich jetzt nicht verändert über die Jahre. Aber die hat nicht mehr diesen kleinen Stellenwert von früher. Früher war das ja immer nur so ein Anhängsel eigentlich an die Serversysteme. Wenn ich heute in unsere Kundensysteme reinschaue und schaue dann, was wir da an Projekten stellenweise machen, Storage-Systeme vielleicht im 5-, im 6-, im 7-stelligen Bereich, dann stehen die Backup-Projekte dem ja nicht im geringsten nach. Das sind ja auch Investitionssummen, wo ich mich früher nicht dran erinnern kann, dass man die in dieser Größenordnung eigentlich getätigt hat.
Ja, das stimmt. Aber jetzt hast du gerade schon ganz viele Dinge auf einmal angesprochen, ne?
Also, das kann ich.
Früher war ja so das größte Problem bei der Datensicherung, dass man unfallfrei Montag 1, 2, 3 und 4 und die einzelnen Wochentage hat auseinanderhalten müssen, damit man wusste, zu welchem Tag man eben welches Tape in sein schönes DLT-Single-Laufwerk irgendwie hat schieben müssen. Und wir erinnern uns, auch das ging damals schon häufig schief. Das ist nicht so einfach mit den Wochentagen. Ja. Warum das heute so einen viel größeren Stellenwert hat, ist, glaube ich, auch gar nicht so schwierig, dahinter zu kommen. Die IT als solche ist heute halt einfach wesentlich wichtiger für das Business. Das heißt, keine IT gibt es meistens auch kein Business mehr. Und wenn die IT einfach lang genug weg ist, dann braucht man eigentlich auch gar nicht mehr dran denken, das Business wieder aufzumachen. Das trifft jetzt sicherlich für verschiedene Branchen und Firmen weniger oder mehr zu, das ist richtig. Aber das ist natürlich der Grund, warum heute auch viel mehr da rein investiert wird.
Ich denke, da sprichst du ein wichtiges Thema an. Wir hatten in den vorigen Episoden von Gedankensplitter eigentlich auch immer dieses Thema anklingen, dass die IT immer wichtiger wird für die Wertschöpfungskette in den Unternehmen, dass immer mehr Kerndienste mit IT-Unterstützung oder auch komplett in IT-Prozesse, in IT-Software irgendwo gegossen werden. Und ja, da hast du recht. Also da habe ich so nicht genau drüber nachgedacht. Das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum auch natürlich die Datensicherung an sich einen immer höheren Stellenwert in den Unternehmen eigentlich tatsächlich einnimmt. Aber es gibt da so einen blöden Spruch. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Folge von Gedankensplitter, was ich da als Titel dann jetzt mal vorschlagen würde oder gewählt habe, ist eigentlich kein Backup, kein Mitleid. Hat der Spruch eigentlich irgendeine tiefere Bewandtnis?
Mein Gott, klar, irgendwie schon. Es ist ein salopp und es klingt auch immer ein bisschen gemein, aber weil es gemein ist, benutze ich es gerne, kennst mich. Es ist halt schon so, wenn man sich keine Gedanken darum macht und dann völlig überrascht ist, wenn mal was kaputt ist und dann noch überraschter ist, dass man ja gar nichts wiederherstellen kann. Das ist, weil man halt eben kein Geld in eine Datensicherung investieren wollte, wegen, ach, brauchen wir schon nicht. Ja, was soll man dann noch machen, ne? Also manchmal ist es ja auch gar nicht so, dass das Thema völlig unterschätzt wurde und ein Kunde sagt, nee, ich will da kein Geld investieren. Also ich weiß, ich kann mich jetzt in den letzten 15 Jahren nicht daran erinnern, dass jemand gesagt hat, so Backup brauche ich überhaupt nicht. Aber es wird halt gerne etwas stiefmütterlich behandelt. Wir sehen das ja auch im Consulting, da denken ja viele auch, ah ja, also wenn es sowas richtig Uncooles gibt, dann ist das ja wohl Backup-Consulting. Und ich sehe das ja völlig anders. Und ich sage, das ist für eines der interessantesten Themen überhaupt, weil du eben ja nicht nur dieses Backup-Produkt und ich muss irgendwie Daten von A nach B kopieren als Aufgabe hast, sondern du ja mit ganz vielen Schnittstellen eben in Applikationen und andere Services zu tun hast. Und demzufolge musst du über alles so ein bisschen was wissen. Das kann man jetzt mögen oder auch nicht. Ich finde es super, weil man einfach einen ganz tiefen Einblick da drin hat, wie so eine IT-Infrastruktur insgesamt halt vom Business bis zur Festplatte halt funktioniert. Und deswegen, ich finde das gut. So, aber um darauf zurückzukommen, manche Kunden haben da schon was investiert, betrachten es aber eher stiefmütterlich und deswegen wird halt vielleicht nicht so genau hingesehen. Ja, tut das denn jetzt wirklich das, was ich brauche? Habe ich wirklich alle Services da drin und sowas? Und du weißt ja, ich bin so ein Freund von offenen Worten. Ich habe auch schon mal zu einem Kunden gesagt, der halt dringend was wiederhergestellt haben musste und ging halt nicht wegen, es war nicht in der Sicherung. Zudem habe ich halt gesagt, ich kann dir jetzt noch ein Beileidskärtchen schicken, aber mehr kann ich halt auch nicht für dich tun, weil du kannst mir jetzt ganz viel Geld geben, aber ich kann die Daten halt nicht wieder herzaubern. Und das daher so ein bisschen so dieses saloppe, kein Backup, kein Mitleiter.
Also ich glaube, das trifft es auch ziemlich gut. Das Einzige, was mir mal passiert ist, war mal im Archivierungsumfeld, wo mir ein Kunde quasi ein Bild eines Tape-Drives geschickt hat, eines Bandes, was komplett in sich, was komplett aufgerollt war. Ja, das waren irgendwie 2 Meter Bandsalat, ja, was irgendwo dann auf den, ich sag mal, auf dem Tisch dann stand. Aber man kann ja nicht sagen, unbedingt Backup braucht man zwar immer, aber das hat sich über die Jahre doch schon, denke ich, auch ein bisschen gewandelt. Wenn wir mal zurückdenken, wie das früher war eigentlich, war das klassische Backup eigentlich das, wo man immer gesagt hat, ein Backup ist dann gut, wenn man irgendeine Form von Medienbruch hat. Also was meint man damit? Dass man quasi ein Backup auf etwas anderes spielt, was nicht mit der Produktion selber dann irgendwie zu tun hat quasi. Das war halt früher dann immer das berühmte Medium Tape. Das ist dann irgendwann mal auch abgelöst worden durch Backup to Disk, also quasi dieses Verfahren, dass man Backup-Stände nicht mehr auf Tape, sondern halt nicht nur auf Tape, sondern vielleicht auch auf drehende Spindeln oder vielleicht auch auf Flash-Medien heutzutage, whatever. Also wirklich auf Festplatten dann letzten Endes irgendwo schreibt. Und dann hat sich ja über die Jahre jetzt auch so ein bisschen, in den letzten 2, 3 Jahren verfolge ich das sehr häufig, auch ein bisschen in Trend manifestiert, dass man Backups auch in die Cloud auslagert. Aber wenn die Cloud jetzt da ist, ist halt die Frage, Cloud macht ja alles einfacher. Lohnt sich's dann überhaupt noch, dass man, ich sag mal, als Consultant das Thema Backup lernt, wenn das die Cloud eh alles übernimmt?
Ja, das wäre schön. So, wenn man nur noch sagen muss, pass auf, hier geh in die Cloud, ich verkaufe dir ein Konzept, kostet dich 50.000 Euro und dann musst du dich um nichts mehr kümmern. Aber das ist ja gerade eine der Sachen, die, glaube ich, im Moment von vielen ganz stark unterschätzt wird. Nämlich gerade, ich weiß nicht so genau, wo das herkommt, wahrscheinlich zum Teil auch von den Cloud-Anbietern natürlich, die sagen, ja, Cloud und einfach ist praktisch ja dasselbe. Ja? Also du musst ja gar nichts können, alles passiert davon alleine und so. wir haben ja mittlerweile ein paar Kunden betreut, die Services in die Cloud, wenn man das überhaupt so sagen kann, übertragen haben und dann festgestellt haben, ja, ist ja doch nicht mehr ganz so einfach. Und dann kommt ja noch dazu, dass jetzt je nachdem, über was man im Detail spricht, aber in der Regel der Cloud-Anbieter erstmal nur sich selber dazu berufen fühlt, dir deine Services oder deine Maschinen oder was auch immer bereitzustellen. Aber das Thema der Sicherung der Daten, da musst du dich schon irgendwie auch selber drum kümmern, ja. Und wenn das über so einen simplen, ich habe halt einen Snapshot von vorhin und vielleicht auch noch von gestern, aber von vorvorgestern wird es schon schwierig. Also wenn es darüber hinausgeht, bist du halt ohne was zu tun ganz schnell halt auch wieder bei dem kein Backup, kein Mitleid-Thema, ja. Und dazu kommt es, dass die Services, die heute in der Cloud sind, wenn du jetzt mal von sowas wie einem M365 absehen, sondern wirklich so richtig Virtual Private Cloud in Amazon oder bei Microsoft oder wo auch immer, dann betreiben viele ja da ganz normal auch einfach nur virtuelle Maschinen. Die haben halt klangvolle Namen unten drunter und dann denkst du, oh Wunder, was das ist, aber eigentlich ist es dann doch nur irgendwie, weiß ich nicht, ein CentOS oder sowas auf irgendeiner tollen EC2-Instanz, wuhu, läuft. Aber Backup funktioniert im Prinzip genauso wie vorher. Du hast zwar ein, zwei mehr Interfaces für Snapshots und sowas, ja, aber das macht es eigentlich nur noch interessanter oder gibt dem halt noch eine Schippe mehr zu dem, was du halt on-prem sowieso schon hast. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass du das deswegen jetzt weniger wissen musst, sondern es ist halt eher noch mehr Wissen und eben halt das Wissen, was man damit anfangen kann.
Also der Backup-Consultant wird definitiv nicht arbeitslos, meinst du? Durch die Cloud.
Mir persönlich kommt es jetzt nicht so vor, nein.
würde ich auch nicht so sehen, weil gerade, es ist aber tatsächlich etwas, ein Punkt, den ich jetzt mitgenommen habe ins Gespräch mit dir bei, von einer letzten Kundendiskussion, wo ich mich mit dem Kunden unterhalten habe und er zu mir gemeint hat, Herr Schunter, die Frage ist, ich weiß gar nicht, was ich jetzt heute in den nächsten ein, zwei Jahren überhaupt noch in meinem Rechenzentrum stehen habe. Ob das nicht alles abgebaut wird, ob ich nicht ein Backup as a Service mache, ob ich nicht ein Storage as a Service mache und das alles direkt dann in die Cloud packe. Aber selbst Meinungsforschungsinstitute aus den Vereinigten Staaten sind davon überzeugt, dass Cloud sich nicht im großen Maßstab für Core-Infrastrukturen in der IT durchsetzen wird. Ich weiß nicht, kennst du das Uptime Institute?
Von gelesen, ja, habe ich.
Die hatte ich mal als News in der letzten Episode von Gedankensplitter drin. Und zwar deswegen, weil die eine ganz interessante Studie machen. Die machen quasi jedes Jahr eine Befragung von mehreren hundert bis mehreren tausend IT-Leitern von Rechenzentren in den Vereinigten Staaten und fragen die mehrere Sachen. Die fragen die unter anderem, okay, wie viele Prozent der Zeit ist eure IT mit einem schweren Ausfall behaftet gewesen? Wie viel Prozent der Zeit mit einem leichten, mit einem mittleren? Was für Geldsummen habt ihr dadurch verloren? Und wie ist eure Adaption der Cloud über eure kompletten Workloads, also die Dienste, die halt so ein Unternehmen anbietet, quasi im Rechenzentrum, um in die Cloud zu gehen? Und in der letzten Studie kam heraus, dass A, die Schadenssummen größer geworden sind. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, weil ich denke, da wird sicherlich Backup ein ganz wichtiges Thema dabei spielen. Ransomware, aber das nehme ich jetzt erstmal nicht so weit vorweg. Aber das, was ebenfalls gesagt worden ist, dass die Unternehmen nur 8% ihrer Gesamtunternehmensworkloads tatsächlich nur in der Cloud haben und 92% tatsächlich dann on-prem oder in Co-Location-Rechenzentren. Und das sind ja auch Studien, die sind in den USA durchgeführt worden. Und die USA sind ja normalerweise, wenn es um dieses Embracement, diese Umarmung neuer Technologien geht, uns ja ein paar Jahre immer voraus. Und deswegen kann man eigentlich safe schon sagen, dass die nächsten 4-5 Jahre sicherlich jetzt nicht der Main Storage ins Rechenzentrum wandern wird oder die Main Applikation ins Rechenzentrum wandern wird. Oder wie siehst du das?
Ich sehe das auch so. Also bei Cloud und was man damit tun kann, erlebe ich viel Neugier. Ja? Also die Kunden sind schon interessiert daran. Wir in Deutschland sind so wahrscheinlich die Bedenkenträger Europas, was neue Technologie angeht. Aber dafür, das ist ja der Vorteil davon, wenn wir sowas machen, dann ist das halt auch immer sehr durchdacht und folgt einem ganz klaren Plan und da werden wir dann auch wieder für beneidet. So, nur die der typisch deutsche Kunde ist schon interessiert, was geht denn da, was könnte ich denn da machen, kann ich da Geld mitsparen, ja, also speziell Kunden aus Schwaben sind natürlich extrem dran interessiert, ob man damit vielleicht was anfangen kann.
Ich kenne keine Schwaben.
Ich eigentlich auch nicht. Aber tatsächlich was gemacht wird dann doch eher selten. Also, aber auch hier gilt wieder, Cloud ist halt nicht gleich Cloud. Also es, wenn ein Kunde zu dir kommt und sagt, Herr Schunter, kann ich denn oder was kann ich denn mit der Cloud machen? Dann ist ja die richtige Frage erstmal, was verstehst du denn jetzt speziell unter Cloud? Weil da gibt's ja ganz verschiedene Ansatzpunkte wieder, was das sein kann. Und was ich jetzt aus dem Bereich Backup und Recovery immer wieder mal als Frage gestellt bekomme, ist, ist denn die Cloud vielleicht ein valides Ziel für meine Backup-Daten? Also kann ich meine Backups jetzt nicht nur in meinen RZs irgendwie an meinen Standorten ablegen, sondern kann ich vielleicht da was sparen und habe dann auch, und da kommen wir ein bisschen auf diesen Medienbruch und anderer Ort und sowas, ne? Also wenn irgendwas ein anderer Ort ist, dann ja wohl die Cloud, ja? Kann ich das vielleicht nutzen als Ablage für meine Backup-Daten? Das ist was häufiger mal angefragt wird, aber auch da, es wird viel mehr drüber geredet als gemacht.
Ja, das drüber reden und machen, das ist tatsächlich wirklich da auch ein Problem, was wir dann erleben, wenn wir in die Projekte reingehen und mit den Kunden ja auch mal, ich sag mal, andere Fragen stellen. Also aus meiner Erfahrung, gut, ich habe nicht ganz so den Bezug zu den Backup-Projekten, muss ich gestehen. Ich mache das eher so ein bisschen oberflächlich, nicht in oberflächlich im Sinne von vernachlässigen, aber ich bin halt nicht so tief technisch drin jetzt wie du oder deine Kollegen aus dem Bereich der Datensicherung. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Kunden denken, okay, ich suche mir jetzt ein Produkt aus für die Datensicherung. Das muss möglichst cool verkauft worden sein. Das muss möglichst viel Funktionen haben. Und wenn es möglichst teuer war am Ende des Tages, dann bin ich damit auf jeden Fall gut geschützt. Allein diese Ansicht zu sagen, ich installiere eine Software wie eine Datensicherungssoftware und damit habe ich komplett mein Unternehmen schon unter der Protection oder im Schutz. Das klappt ja mit Backup genau wie bei allen anderen Produkten ja auch gar nicht. Und was wir halt immer fragen, gerne ist halt immer der Punkt, habt ihr auch mal eure Rücksicherung irgendwo ausprobiert? Funktioniert das? Ich habe da nicht so den Überblick, aber mein Eindruck war, dass viele Unternehmen eigentlich gar nicht regelmäßig Disaster Recovery Tests machen oder Elemente auch wieder zurückspielen, einfach um zu prüfen, dass ihre Datensicherung State of the Art ist. Wie empfindest du das?
Ja, stimmt schon. Also es ist was kannst du überall nachlesen. Ist egal, wen du fragst, ist egal, mach irgendeine beliebige Google-Datensicherung leicht gemacht oder so, weiß ich nicht. Da steht das mit Sicherheit auch, dass man das ausprobieren sollte, ob denn der Restore funktioniert. Aber zu diesem Thema, ich kaufe einfach irgendeine Software und dann wird es schon gehen. Das ist ganz interessant, auch wie sich das so in den letzten 10, 15 Jahren halt so entwickelt hat, das Thema. Weil vor 15 Jahren war das noch so, da hast du deine Backup-Software oder dein Backup-Produkt ausgesucht auf Basis dessen, was du in deinem RZ hattest, so was da so lief. Und dann hast du gesehen, ah, guck mal, ich habe, keine Ahnung, Lotus Notes oder Lotus Domino laufen und ich habe noch vielleicht ein Novell-Netware mit einer NDS, keine Ahnung. So, und dann, guck mal, gibt's genau dieses Produkt, das macht genau das alles, was ich brauche. Die anderen können das ja gar nicht. Und da war das recht einfach, weil du hast halt das gekauft und dann hat das hoffentlich irgendwie funktioniert, so wenn du Woche 1 und 2 und so hast auseinanderhalten können. Und später, die nächste Stufe quasi dieser Entwicklung war dann, dass man sagt, okay, jetzt zumindest im Enterprise-Backup-Bereich kann irgendwie jedes Produkt alles. So ist völlig Wurst, was du kaufst, das geht dann schon irgendwie. Manchmal ist halt die Oberfläche blau angemalt oder rot oder schwarz-gelb oder keine Ahnung. Aber es geht schon irgendwie mal schöner, mal weniger schön, aber es funktioniert alles. Und das war auch so eine Zeit, wo das völlig egal war, wie kompliziert es war. Also ich meine, das war so die wahrscheinlich eine der interessantesten Zeiten für einen Backup-Consultant, wo teilweise Produkte eingesetzt wurden, die das eigentlich selber gar nicht noch nicht so richtig konnten, was da gemacht war. Aber es stand halt irgendwie als supported in der Matrix und dann hast du da halt irgendwie 3 Tage verbracht, um irgendwie ein SAP-Backup auf die Kette zu kriegen oder so. Aber alle konnten irgendwie alles. Und mittlerweile ist ja so die nächste Iteration des Ganzen. Jeder kann irgendwie alles, aber jetzt unterschiedlich einfach. Das heißt, um Himmels Willen, also bloß keine Konsole mehr anfassen, das ist ja so von gestern und Command Line noch, gruselig, ja. Also die Newcomer jetzt gerade am Markt und teilweise auch die alten Hasen, die schlagen sich ja darum, wer jetzt die tollste GUI hat und wer die beste REST-API hat, ja, das ist so. Hast du heute keine REST-API, bist du raus aus der Nummer. So. Und so verändert sich das halt über die Jahre. Das ist ganz, ganz spannend. Ne?
Den Trend habe ich auch gesehen. Also auch, ich sage mal, es ist eigentlich ein Werbungsmerkmal eigentlich heute durch die Bank weg in der IT, dass man mit Einfachheit wirbt und einfach sagt, okay, die Leute, die haben einfach zu wenig Ressourcen aktuell in den Rechenzentren, die haben zu wenig Ressourcen in der IT und deswegen kann man Produkte logischerweise auch besser verkaufen oder platzieren, die in der Administration her deutlich einfacher sind irgendwo. Aber im Endeffekt geht es immer nur um den Kernaspekt eigentlich, ich sag mal, to protect and to store, ja, wenn man das so ein bisschen Abwandlung von einem LAPD-Motto oder wie das war, dann irgendwo nimmt. Ja, also entweder lege ich Daten ab oder ich schütze diese Daten letzten Endes. Und mit den abgelegten Daten biete ich meine Dienste ab und mit dem Schützen der Daten sorge ich dann für meine Business Continuity. Das waren eigentlich immer die beiden und sind auch immer noch die beiden Pillars eigentlich im Rechenzentrum, die wirklich wichtig sind. Ob man jetzt Schutz aus Backup-Sicht betrachtet oder aus Security- oder Perimeter-Sicht oder WLAN-Sicht oder was auch immer, ist ja vollkommen egal. Aber da gab es ja einige Änderungen in letzter Zeit. Und das ist Änderungen, die ich auch vor allem merke, wenn ich im Pre-Sales-Bereich mit den Kunden auch spreche. Ich habe eigentlich keinen Termin mehr, wo mich ein Kunde nicht anspricht über das Thema, Herr Schunter oder liebe Firma XYZ, wie kann ich jetzt mein Unternehmen widerstandsfähiger gegen Erpressungen machen, gegenüber Ransomware machen? Das ist ein Thema, was wirklich jetzt hochgespült worden ist. Es sind ja auch beispielsweise ein Krankenhaus ist verschlüsselt worden, wie ich jetzt in den News dann mitbekommen habe und auch andere, ich sag mal, High-Potential-Ziele, wo jetzt durch die Medien durchgegangen sind, sind auch Opfer dieser Verschlüsselungsattacke gewesen. Ich habe irgendwann mal überlegt, ist das jetzt ein Phänomen, was erst in den letzten 1-2 Jahren da ist? Dann habe ich begonnen, das ein bisschen zu googeln. Ich meine, wir sind beide relativ lang in der IT. Aber dann habe ich festgestellt, da gibt es einen Beitrag, dass Ransomware schon seit über 20 Jahren eigentlich in der IT durch die Gegend geistert. Mit einem einzigen Unterschied. Erst seit 2 Jahren wird signifikant Umsatz damit gemacht. Es gibt Studien dazu. Also zum Beispiel unter anderem gibt es eine Studie des FBIs und die haben sogar aufgeschlüsselt, welche Ransomware-Varianten die größten Schadens- oder Schadensersatzforderungen oder auch besser gesagt Lösegeldforderungen, muss man eigentlich besser sagen, an Zahlungen überhaupt ausgelöst haben. Ist ganz spannend. Also wenn ich jetzt ein Bad Script Guy wäre, würde ich mir diese Auswertung nehmen und gucken. Ah, wunderbar. Ryuk beispielsweise hat 61,26 Millionen Lösegeldforderungen gemacht. Cool, dann mache ich jetzt damit mal eine Attack irgendwo, ja. Aber das als Thema, das schwingt eigentlich in jedem dieser Projekte immer mit. Und eigentlich ist das immer ein Thema, wo ich dann immer zuerst an eine Backup-Software denke, wo ich dann sage, hier, das wäre doch mal ein typisches Aufgabengebiet für eine Backup-Software, den Kunden eine Möglichkeit zu geben, schneller zu reagieren, wenn er einen Ransomware-Befall hat. Siehst du das auch in deinen Projekten so?
Ja, aber es ist halt sehr vielschichtig, das Thema, ja. Also, ich möchte noch auf eine Sache eingehen, die du ganz am Anfang gesagt hast, auch nochmal mit Stichwort Einfachkeit. Den Kunden wird ja heute auch von praktisch jedem Hersteller suggeriert, alles ist einfach. Das ist jetzt nicht nur im Backup-Bereich so, das ist völlig Wurst. Was du machen willst, ist alles ganz einfach. Also, überhaupt kein Problem, das machen wir einfach mal so. Und da kann ich nur jedem zu raten, also wenn es jetzt um den Backup-Bereich geht, lasst euch da keinen Blödsinn erzählen, ja. Das sieht vielleicht einfach aus, aber das heißt noch lange nicht, dass es einfach sein wird, wenn man versucht, das entsprechend umzusetzen, weil da müssen wir uns ja mal nichts vormachen. Diese ganzen Primärsysteme, die sehen auch immer alle so einfach aus und Storage-Systeme in 5 Minuten aufgesetzt und so, wir kennen das. Ja, aber wenn man halt alle Services insgesamt betrachtet, wie die dann da miteinander arbeiten, dann ist das manchmal gar nicht mehr so einfach. Und warum sollte das Backup von all diesen verzahnten Services denn einfacher sein, als sie zu betreiben? Also Wollte ich noch mal abschließend quasi zu diesem Einfachheitsthema loswerden. Es ist halt, nur weil es ein HTML5-Webinterface ist, muss es noch lange nicht einfach sein. Aber zurück zur Ransomware-Thematik. Es ist vielschichtig. Ich glaube, dass damit jetzt das Geschäftsmodell auch so erfolgreich ist, hat auch was mit Blockchain und Kryptowährungen zu tun, die halt schlechter nachvollziehbar sind. Davon unabhängig ist es halt auch viel leichter, das jetzt so richtig durchzuziehen, ne? So, es ist alles miteinander vernetzt oder viel stärker noch als früher und das lässt sich halt einfach besser nutzen, die Infrastruktur, ne? Die Infrastruktur funktioniert als solche besser, also kann ich ja halt doch sowas besser machen als früher. Wenn es jetzt aber darum geht, was kann ich denn dagegen tun? Ja klar, Backup ist sicherlich ein wichtiger Bestandteil von einer Ransomware Protection, aber nicht der einzige. Und auch den muss man schützen. Also hier haben wir wieder Stichwort Medienbruch oder beliebter Begriff ist auch Air Gap. Also ich bringe wirklich quasi ein Stück Luft zwischen meine Primärinfrastruktur und mein Backup. Ein Stück Luft im Sinn von, das ist wirklich dann zeitweise überhaupt nicht miteinander verbunden. Das ist so die Idee dahinter.
Ich dachte jetzt an einen Kompressor im Rechenzentrum, aber das meinst du nicht, gell?
Das ist auch bestimmt für irgendwas gut. Ja. Aber das AirGap-Thema, das kann man auch sagen, hatten wir früher schon. Das waren nämlich auch diese Tapes. Ja, so wenn du die rausgenommen hast aus dem Laufwerk, war definitiv ein AirGap dazwischen dann. Das ist heute aber halt nicht mehr so einfach. Also gerade Stichwort Tape, könnte man jetzt denken, ja, machen wir doch wieder mehr Tape. Ja, ist schon super, aber du kriegst die Datenmengen halt gar nicht mal eben einfach so darüber und so. Also vielschichtiges Problem. Die Backups müssen geschützt werden, Disk-Backups nach wie vor, so das Mittel der Wahl, völlig egal, welchen Hersteller man nimmt, auf Disk machen sie irgendwie alle. Und ja, es ist ja trotzdem nur eine Datenform, die irgendwo liegt. Das heißt, wenn jetzt da so ein extrem cleverer Programmierer herkommt und schafft es irgendwie, seine Ransomware halt auf die Backup-Software XY abzurichten und die richtig schön kaputt zu machen, warum soll das denn nicht gehen? Ja, also auch hier muss es Mittel geben, die gibt's auch. Aber es ist halt nicht so einfach zu sagen, ja, muss ich halt gucken, dass ich ein Backup habe. Die nächste Schicht ist ja, von wann muss das Backup denn sein? Also spiele ich das von gestern zurück? Reicht das? Oder das von vorgestern? Oder wie weit muss ich denn zurückgehen? Weil die Ransomware ist ja nicht dumm heutzutage. Die schleichen sich irgendwo ein und dann warten die da erstmal eine Weile, bis sie sich richtig schön verteilt haben und halt auch einfach in mehreren Kopien auf jeden Fall von einem Backup vorhanden sind. Das heißt, wenn es dumm läuft, machst du einen Restore deiner Daten oder deiner Maschine oder was auch immer und dann ist die Ransomware halt auch gerade wieder da und wartet nur mal ein paar Tage und dann bist du wieder genauso schlau wie vorher. Also das ist halt auch nicht so einfach. Und der weitere Punkt ist halt, wir reden da ja nicht nur von Backup und Recovery, da kommen wir immer halt auch in das Thema Disaster Recovery rein. Und früher war das Gleiche. Backup, Recovery, Disaster Recovery, irgendwie alles dasselbe. Ne? Seagate Backup, Exact Tape rein, irgendwie gucken, dass man Restore hinkriegt, alle sind glücklich. Heute ist es ja so, die Kunden betreiben hunderte oder tausende von virtuellen Maschinen. Die kannst du zwar schon backuppen, aber wenn du sagst, wenn das 1000 Stück sind und kritisch davon sind nur 150 oder so, die kriegst du aus einem klassischen Backup-System ja nicht innerhalb von 24 Stunden recovered. Das muss ja auch passen. Und dann kommt noch dieses Altersthema und so weiter und so fort. Also wichtiges Thema, vielschichtiges Thema und sollte man heutzutage auf jeden Fall darauf achten, mit den Herstellern sprechen, wenn man sich da was anschaffen möchte oder mit dem Partner, der das versteht, das Produkt. Was kann man denn da tun, um, ich will jetzt nicht sagen, 100% geschützt zu sein, weil das ist echt super schwierig, aber um halt auf jeden Fall einen Plan zu haben, mit dem man auf jeden Fall einen gewissen Erfolg erreichen kann, falls man denn letztendlich von einer Ransomware-Attacke betroffen ist.
Also man sieht, es ist doch schon deutlich vielschichtiger als, ich sag mal, einfach eine HTML5-GUI, ja, wo du dann irgendwie drei Knöpfe hast, du klickst dann drauf und sagst, jetzt bin ich hier irgendwie vor Ransomware geschützt und damit ist das für mein Unternehmen absolut in Ordnung. Und der Punkt, den kann ich auch nur noch mal unterstreichen, den du gerade eben gesagt hast, den finde ich sehr wichtig. Es bringt ja gar nichts, sag ich mal, wiederherstellungsfähig zu sein, Maschinen auch wiederherstellen zu können aus dem Backup, wenn die Ursache für den Befall oder die Ursache für beispielsweise Verschlüsselung von Backup-Daten, Verschlüsselung von primären Dienstedaten, whatever, wenn die immer noch im Unternehmen existiert. Eigentlich gehört da immer ein Stück weit auch Forensik dazu, herauszubekommen, wo kommt dieser Angriffsvektor her, dass man ihn entsprechend dann auch abstellen kann. Eigentlich eher so ein bisschen aus meiner Sicht ein zweigestuftes Konzept, dass man A, auf der Sicherheitsschiene dafür sorgt, dass man, wenn man sich zumindest nicht hundertprozentig schützen kann, dass man zumindest später feststellen kann, okay, wo kam denn die Scheiße her? Oh, Entschuldigung, ist vielleicht der falsche Begriff. Wo kam denn dieser Befall dann letzten Endes her? Und der andere Punkt, wenn man ihn dann hatte, dass man halt mit der Datensicherungslösung seines Vertrauens dann auch wieder komplett go live machen kann. Da gibt's ja viele verschiedene Ansätze. Und ich meine, wir haben zeitlich sind wir jetzt schon relativ fortgeschritten jetzt hier in diesem Schwerpunkt. Ich habe eigentlich nur noch zwei weitere Fragen an dich. Die erste Frage ist, wenn du jetzt an die Produkte im Markt denkst und schaust, welche es da gibt und dem Hörer mal einen Tipp geben könntest, was ist denn so ein Produkt, auf das man ein bisschen ein Augenmerk haben sollte, wie sich's entwickelt, ob man es einsetzen könnte, was dynamisch ist und was richtig Spaß macht eigentlich, so auch als Datensicherungsspezialist oder auch für den Kunden?
Ist das eine Fangfrage?
Nein, natürlich nicht.
Also man will jetzt auch keine Werbung machen oder so. Ich werde auch für nichts bezahlt, was ich jetzt sage. Nicht mein Bier, was ziemlich traurig ist.
Ja, du musst dein eigenes Bier trinken zum Anstoßen. Wir sind natürlich komplett Corona-spezifisch getrennt, ja. Also ja,
ich kann bestätigen, dass hier mindestens 1,50 Meter Abstand ist.
So.
Nein, das, also was mega spannend ist im Moment, ist tatsächlich Cohesity am Markt. Die vereinen halt ganz viel, was Compute, Second Tier, Hyper-Converged Infrastructure, Insert Your Random Password hier angeht. Ist wirklich aber cool, einfach dadurch, dass da der Gedanke halt auch dieses der Recovery-Fähigkeit extrem wichtig ist. Bisschen Nachteil, sind natürlich noch nicht ganz so etabliert am Markt wie ein alter Hase, also hier klassischen drei großen Hersteller. Das heißt, kann schon sein, dass es bei der Umsetzung vielleicht auch mal einen Moment länger dauert, bis man was dann doch hingekriegt hat. Ich habe immer letztens mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr zu wem, also Visionary auf jeden Fall, Ability to Execute muss man noch ein bisschen üben. Aber es ist auf gar keinen Fall schlecht. Dennoch.
Du sprichst aber hier, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, jetzt mit Visionary and Ability to Execute, vielleicht auch für den Hörer, den Gartner-Quadranten an. Also quasi genau. Die Einschätzung, die unabhängige Einschätzung, wie gut ein Produkt am Markt gereift ist.
Mhm, ganz genau. Also sie haben wirklich tolle Ideen, sind super Konzepte dabei. Es bedient sich auch wirklich meistens recht einfach. Kann ich bestätigen, absolut. Aber manchmal ist halt doch, man muss ein bisschen was arbeiten, ja? Also um das hinzukriegen. Einfach so funktioniert es nicht. Ich würde dennoch auch die alten Hasen mit der roten Schrift nicht völlig abschreiben. Also hier ganz konkret eine Veritas. Sagen viele, oh, ist ja so ein Dinosaurier und ist bestimmt total langweilig. Aber auch eine Veritas hat ganz klar erkannt, dass sie was tun müssen, dass es nicht ewig so weitergeht, dass es vielleicht auch mal schick aussehen muss. Und wenn es natürlich darum geht, halt praktisch alle Workloads anzubinden, die man sich irgendwie ausdenken kann, dann ist das halt einfach ein mega mächtiges Enterprise-Produkt. Also trotzdem spannend, obwohl es alt ist. Aber ich bin auch alt, also von daher.
Ich glaube, da schließe ich mich an. 4 Monate trennen wir uns voneinander, aber du bist älter, insofern passt das. Ich habe aber eine Frage, was ich jeden Gast im Schwerpunkt von Gedankensplitter stelle und vielleicht auch damit Leute ein bisschen was mitnehmen können aus der halben Stunde vom jeweiligen Schwerpunkt. Wenn du jetzt einen Manager einer Firma triffst, eines Kunden triffst und du könntest ihm genau einen Ratschlag geben, aus deinem Fachbereich. Wie würde denn dein Ratschlag aussehen? Was würdest du diesem Manager in Kürze raten, was er unbedingt machen sollte?
Einen einzigen. Also ich würde an der Stelle zurückkommen auf das Thema, stelle sicher, dass du deine Daten wiederherstellen kannst. Was auch immer das dann bedeutet. welche Ausprägung das haben muss. Ob das jetzt eins der Themen betrifft, die wir behandelt haben, wie eine Ransomware oder nicht. Aber das ist, glaube ich, das A und O. Stelle sicher, dass es funktioniert. Stelle nicht sicher, dass dein Backup funktioniert. Das wird nämlich wahrscheinlich funktionieren. Stelle sicher, dass dein Restore funktioniert. Und habe einen Plan, falls es zum Notfall kommt.
Ich glaube, das sind wirklich schöne Schlussworte. Da kann man sich nur anschließen, einfach zu sagen, zu wissen, auch mal auf die Probe zu stellen, zu testieren, ja, ob das, was man geplant hat und auch für viel Geld letzten Endes approved hat in den Projekten, damit es dann auch funktioniert, ist, glaube ich, ein sehr, sehr weiser Ratschlag. Matze, es hat mich sehr gefreut, dass du jetzt da warst, hier im Schwerpunkt von Gedankensplitter. Ich hoffe, du hast in der Zukunft noch mal Lust, das ein paar Mal vielleicht noch mal zu machen oder in einer anderen Folge mal wieder dabei zu sein. Es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, lass uns unser Bier noch ein bisschen genießen hier zur Feier der 10. Episode. Und ja, und den Hörern wünsche ich auf jeden Fall jetzt noch eine wunderschöne Woche. Kommt gut rein und passt auf die Ransomware auf. She had to go, I don't know, she wouldn't say. Das war die 10. Episode von Gedankensplitter. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Auch das interaktive Format, mal wieder mit einem Gast und vor allem, weil es eine Jubiläumsfolge war. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt alles, alles Gute. Passt auf euch auf und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt Gedankensplitter Episode 11.